Ich guck mal, wie die. Ja, jetzt entwickelt sich der Ausschlag dahin, wo ich ihn haben will.
Das ist mal eine neue Varianz des Ausschlagwitzes, ne?
Ja, das hat sowas Neurodermitisches.
Ja, wir hatten neulich beim anderen Podcast drüben ja gesagt, so eigentlich dieser Ausschlagwitz unter Podcastern, der muss jetzt mal langsam durch sein. Aber du hast ihm was Neues abgewonnen, also herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank dafür.
Und alles Gute für den Ausschlag. Ja.
There's no news. Like bad news. I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our moment.
Hallo, herzlich willkommen. Hier sind wieder eure Bond News. Ich bin Kai und bei mir ist der Kollege, der hat noch ein bisschen frische Druckertinte an den Fingern, denn der Morgen ist gerade frisch aus der Presse und studiert hat ihn mein Kollege Sebastian. Hallo.
Ja, einen wunderschönen, ja, guten Morgen wollte ich jetzt fast schon sagen. Ein herzliches Hallo an unsere Hörer da draußen. Ja, ich habe mit großem Aufwand meine Finger gereinigt und jetzt geht's ans Verteilen der News.
Gehen wir mal gleich ans Hot Topic, das sich zwischen der letzten News-Sendung und dieser hier schon zweimal gedreht hat, nämlich, ja, Bond 26, was geht denn da? Da tauchte ja ein IMDb-Listing auf, das den Film unter dem Arbeitstitel Bullets for Winter führte. Saudumm, übrigens, meiner Meinung nach. Also, was für ein beschissener Titel. Das ist noch beknackter als Property of a Lady, der ja wenigstens von Fleming kommt, aber ja. Arbeitstitel, ne? Wir hatten viele, viele schlechte Arbeitstitel in der Geschichte von Bond.
Das ist richtig, aber das hat sowas Pseudomartialisches. Da tue ich mir sehr, sehr schwer mit.
Ja, meinst du, Shatterhand wird nochmal aufgewärmt? Muss eigentlich aus Tradition, ne?
Irgendeiner wird Shatterhand, so wie Idris Elba, wieder mal in den Ring werfen. Also das wird nicht müde, fürchte ich.
Ja, die schlechte Nachricht ist natürlich, dieses IMDb-Listing, das kann natürlich jeder erstellen. Ne? Das ist nicht so, als würden die Produzenten bei IMDb anrufen und sagen, schreib das mal da rein. Aber das ist halt Ende September aufgetaucht und wir wollten es euch mal wissen lassen. Aber dann gab es ja damit in Verbindung so ein bisschen das Gerücht, dass Christopher Nolan angefragt ist, die Filme drehen zu wollen oder zu müssen. In seinem Fall wohl eher ein Wollen. Und ja, es wurde berichtet, dass Nolan angeblich mit Broccoli in Verhandlungen stünde. Es gäbe aber noch Streitigkeiten bei den Grenzen, die der Regisseur einzuhalten habe, weil Christopher Nolan, sagt man, ich bin nicht so vertraut mit ihm, weil seit The Prestige habe ich, glaube ich, keinen Film mehr von dem gesehen, weil mich das alles langsam langweilt, was der macht, oder es langweilt mich schon seit Jahren. Und man sagt aber, der hat normalerweise alles vom Drehbuch bis zur Werbekampagne in fester Hand. Bei 007 müsste er ja Mitsprache mit Broccoli und Wilson halten. Und wie das so läuft, vielleicht gibt es da tatsächlich Reibungen, wenn es diese Verhandlungen überhaupt gibt. Aber Nolan will ja die Reihe wohl auch in die 50er versetzen und ja, sehr nah an den Büchern sein. Eventuell sogar liest man in manchen Quellen die Bücher werkgetreu verfilmen. Ist eine Frage, ob man das will. Aber die Produzentinnen wünschen sich wohl einen modernen Reboot, was dazu passen würde, dass Broccoli auch in diesen Meldungen, die jetzt erschienen sind, davon geredet hat, man müsse Bond fürs 21. Jahrhundert neu interpretieren. Das hat natürlich mit den 50er Jahren dann sehr wenig zu tun. Aber fangen wir mal vorne an. Christopher Nolan und die 50s. Ja, nimmst du das überhaupt ernst oder interessiert dich sowas?
Ich nehme es auf dem, nennen wir es mal, mittleren Grad, in dem es mich interessiert, als Vorabmeldung durchaus ernst, insbesondere weil es einen charmanten Charakter hat in meiner Wahrnehmung. Und es würde teilweise die Gedanken, die wir ja auch schon geäußert haben bei uns in den Folgen, ja aufnehmen, allerdings etwas stringenter fortführen, als wir das so erwartet hätten. Aber zu Nolan sage ich, da sind interessante Werke dabei, es sind Werke dabei, die mich völlig irritiert zurücklassen, gelangweilt in den seltensten Fällen, aber das wird sich zeigen, wo es hingeht. Ich finde den Gedanken sehr interessant und es war ja auch mal im Gespräch, dass sie sich durchaus auf mehrere Filme mit einem Regisseur festlegen wollen. Und das würde zusammenspielen. Aber wie du schon sagst, die Aussage, dass man ihn ja fit für die Brave New World macht, die hakt sich mit seiner Auffassung. Aber wir werden am Ende erleben, was überhaupt dran war.
Ja, das mit den 50ern, da jubeln ja viele. dass es natürlich ganz viele Probleme auch mit sich bringt, nämlich, dass der Film am Ende aussehen könnte wie ein billiger Kostümfilm. Na, das ist ja immer ein schmaler Grat, auf dem man da wandelt, wenn man jetzt versucht, im 21. Jahrhundert die 50er Jahre wiederherzustellen und da das Glück hat, in London einen Straßenzug absperren zu können. Aber trotzdem passt das dann irgendwie nicht so ganz vom Look her. Ne? So, die Gefahr besteht immer bei solchen Geschichten. Das hast du beim 21. Jahrhundert nicht. Ne? Das sieht halt immer nach 21. Jahrhundert aus. Aber viele, die sich freuen, denken auch, ja, jetzt geht's zurück in die Vergangenheit endlich. Aber das sieht dann nicht nach Jet Set Age aus, wie es bei Connery getan hat. Wenn es werketreu an die 50er anpasst, dann sieht das aus wie ein Heinz Erhardt-Film, überspitzt formuliert. Ne?
Muss es auch, muss es auch.
Ja, das hat dann nicht den Swing. Dann fährt er einen fetten Bentley und das Ganze könnte auch, wenn sie es werketreu wirklich an die Bücher halten, dann wären das keine Actionfilme. Ne? Also das, die Illusion braucht man sich dann vielleicht gar nicht geben. Also werketreue Filme, ich weiß es nicht, braucht man die überhaupt? Weil manchmal sind die Bücher ja auch gar nicht so weit weg von den Filmen. Sehe Majesties tatsächlich in Teilen auch Diamantenfieber. Und also es ist ja tatsächlich viel von den Büchern in den Filmen drin. Die werketreue Verfilmung hat sicherlich seinen Reiz, aber das ist für mich etwas, was ich in der Serie sehe, nicht im Kino.
Ja, ich tue mir damit in gewisser Weise schwer, weil ich sage, Nolan müsste auf viele Elemente, die seine Filme ausmachen, bei einer Verfilmung in den 50ern wirklich verzichten. Und wie du schon sagst, das wird dann kein Actionfilm, den die breite Masse schaut. Und ich mit deinem Heinz-Erhardt-Vergleich hast du bei mir gerade Kopfkino hervorgerufen. Da musst du aufpassen, dass du am Ende von der Bildlichkeit her nicht bei Casino Royale 67 landest.
Also die 50er, das ist so sehr, ich manches im Design da auch mag, es ist halt ein bisschen trockener. Ne? Das kommt nicht, also nur weil es jetzt in die Vergangenheit versetzt, sieht nicht alles nach Ken Adam aus. Das muss man sich vorhalten. Ken Adam war ein absolutes Jahrhundertgenie. Also der Typ ist kein Architekt, beeinflusst aber Architekten bis heute. Du wirst kaum jemanden in der Architekturbranche finden, der sagt, Ken Adam kenne ich nicht oder finde ich scheiße. Ne? Das, also wir haben es ja tatsächlich mit einem Mozart sozusagen zu tun. Und den Blitz nochmal einzufangen, wird schwierig. Also vielleicht habe ich da als Architekt dann auch höhere Ansprüche oder sowas. Aber manchmal, wenn mir dann Leute so erzählen, ja, das sieht aus wie so ein alter James-Bond-Film und ich gucke mir das an und denke so, Digga, weiß ich nicht. Von daher habe ich da so ein bisschen Zweifel. Da müsste man auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld reinpumpen, dass es funktioniert. Das kriegt man auch mit Nolan. Das kriegt man, wenn Amazon sieht, da kommt Christopher Nolan, der dreht quasi exklusiv für unsere Mediathek Filme, dann gibt's das Geld, gar keine Frage. Und der wird dann auch Gewinn machen oder der wird sich rechnen, weil Christopher Nolan Filme in der Regel nicht floppen. Ob das das ist, was wir so wollen, ich glaube, die Schreie nach einem Rückkehr zur Formel würden sehr schnell auch wieder laut.
Davon gehe ich aus und die wären auch im Sinne der Serie durchaus jetzt wieder platzierbar, ohne dass es negativ auffallen würde. Nach dem Triple, das wir jetzt zuletzt hatten, könnte man durchaus mal wieder zur ursprünglichen Formel zurückkehren, ohne dass es in irgendeiner Form als Langeweile wahrgenommen würde.
Ja, also, aber wir wissen nichts Genaues, ne? Also, der, ich glaube, Gernot heißt er von jamesbond.de, der hat das ja auch auf seiner Seite gehabt und ein bisschen auseinandergenommen, dass sich die Aussagen von Broccoli da teilweise widersprechen, weil sie hat ja auch gesagt, wir haben noch gar nicht mit der Arbeit begonnen. Und er hat dann ja auch aufgeschlüsselt, dass man das auch anders deuten könnte, ne? Die eben diese Interpretation, ja, 21. Jahrhundert, das würde ja schon dann bedeuten, dass sie drüber nachgedacht haben. Aber jetzt kam halt auch die Meldung, ja, wir haben noch gar nicht mit der Arbeit begonnen und dann können wir mal auf den Kalender gucken. Dann haben wir auf jeden Fall die 6 Jahre Pause zwischen 2 Filmen wieder im Game, ne?
Absolut. Zumal diese Aussage ja relativ zeitgenau 4 Jahre nach dem letzten Take für No Time to Die kam. Also das mit den 6 Jahren halte ich fast schon für optimistisch.
Ich fürchte auch. Wir hatten ja mal bei uns, ich glaube, es war der Moritz, beim Quiz zu Gast, der meinte, ich sehe vielleicht im Leben noch 2, 3 James-Bond-Filme. Und wir haben gesagt, Moritz, du bist doch noch so jung. Wenn das jetzt so weitergeht, muss ich ihm langsam recht geben, ne?
Das ist leider zu befürchten. Aber wir geben ja die Hoffnung nicht auf. Ich bin ja Berufsoptimist in dem Punkt.
Und es gibt ja auch diverse andere Sachen, mit denen man sich die Zwischenzeit schön machen kann. Wir haben ja auch befürchtet, dass dieses Jahr ziemlich mau werden würde, aber es sind ja doch ein paar schöne Sachen erschienen, auch zum James Bond Day überraschenderweise. Da haben wir ja auch Leute vor Ort in London gehabt, die dann gesagt haben, nee, gibt eigentlich nicht so wichtig, richtig was zu berichten, aber im Internet sind dann ja doch ein paar Ankündigungen rausgepurzelt, ne?
Ja, überraschenderweise. Ich erinnere mich an Jahre, wo man wirklich gähnende Leere, wo der Strohballen über die Straße rollte, was die Bond-Ankündigungen zum Global James Bond Day anging. Aber ja gut, war ja einiges geboten.
Ja, womit möchtest du anfangen?
Hau raus, ich ergänze.
Also, als erstes würde mir jetzt einfallen, dass es ein neues Fotobuch gibt, das heißt James Bond Destinations, ist von Daniel Pembrey erstellt worden, kostet allerdings satte 129 Euro, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Ja. Auf jeden Fall kostet es deutlich über einen Huni und dafür kriegt man mehr oder weniger Behind-the-Scenes-Fotos, die man teilweise schon kennt. Also schwierig.
Ja, in Teilen schwierig, aber wenn jemand Wert legt, diese Fotos eben nicht auf einem Newsfeed auf Facebook oder ähnlich zu haben, wo ja diverse Sammler immer mal wieder irgendwas veröffentlichen, dann ist das halt ein Hochglanzprodukt und dafür finde ich den Preis dann wiederum für einen interessierten Liebhaber durchaus auch gerechtfertigt. Negativbeispiel Taschen.
Ja, die Veröffentlichung an sich, die wird auch, glaube ich, gut. Also es ist zwar schwierig, einen Blick ins Buch zu bekommen. Auf einer Website gab es dann doch einen. Und da habe ich halt ein bisschen reingeguckt und habe gedacht, ja, das wird schon ansprechend werden. Ob es 129 Euro ansprechend ist, weiß ich nicht. Aber du hast Taschen angesprochen. Ja, das kostet natürlich noch ein bisschen mehr, wenn man sich das Ken Adam Archiv in die Sichtbetonvilla stellen will. Dann hat man das Geld vielleicht auch. Für uns ist das teilweise jetzt so als Normalos nicht erschwinglich, was natürlich immer so ein bisschen das Problem ist, das viele Fans haben. Wobei ich da zwei Seelen habe. Also dieses Luxus-Merchandise darf man angesichts der Marke, über die wir hier sprechen, das darf es ruhig schon geben. Ne? Also ich würde ungern auf 007.com gehen und dort nur irgendwelche beknackten Lego-Sets sehen und diesen Steif-Teddybären, der aber auch, ja, ich glaube eigentlich in die Kategorie Luxusprodukt schon wieder fällt. Ne? Und auch, sind wir mal ehrlich, sehr, sehr unnötig war. Aber es hat natürlich auch schöne Sachen gegeben, wie diese Skyfall-Schneekugel, die aber auch 100 Euro kostet. Aber da könnten die paar Cent mehr es auch ausmachen, ne? Zwischen Liebhaberobjekt und Plastikschrott.
Man möge mich jetzt steinigen, aber im Vergleich der Piz Gloria Schneekugel hat die Skyfall Schneekugel mehr Stil, kostet sicherlich auch mehr und damit auch eine gewisse Daseinsberechtigung bei dem Steif-Teddy. Ich weiß nicht, da gibt's ja anscheinend wirklich einen Markt für, denn das Merchandise, das QD Music jetzt angestoßen hat, da gab's plötzlich auch QD Music Teddybären, die waren zwar nicht von Steif, aber auch die wurden reichlich gekauft. Vielleicht ist das ein Teil der britischen Seele. Ich habe keine Ahnung.
Brauchen wir im Gehörgang Ihrer Majestät Harry Fairbanks Teddybären?
Ich werde es mal anregen.
Mein Kopfkino hat bei der Geschichte eigentlich sofort ausgesetzt, wie das aussehen könnte. Will ich gar nicht wissen. Und ein bisschen Merchandise gibt's ja. Können wir eigentlich mal in die Folgenbeschreibung packen, wenn wir nicht zu faul sind. Da findet ihr unser Tässchen und ein wunderbares Bild, das ich mal gemacht habe. Ihr dürft es auch Poster nennen. Ja, was hat's noch gegeben? Ich glaube, über Destinations brauchen wir nichts mehr sagen. Ne? Wir sind da beide der Meinung, wir haben den Bond Atlas von Siegfried Tesche im Regal stehen und das reicht uns übrigens. Liebe Grüße, ich habe neulich mit Siegfried Tesche aus beruflichen Gründen telefoniert. Ein sehr angenehmer Mann.
Ja, also da sehe ich es ähnlich wie du. Mir genügend durchaus die Fotos, die man so im Newsfeed ab und zu hat. Und ich habe den Atlas und mit dem kann man auf Reisen gehen. Ich bin nicht so der vor dem Kamin Bilder in Büchern Anschautyp.
Ja, ich habe so ein paar solcher Bücher, aber wie häufig ich die raushole, ist eine gute Frage. Die müssen schon irgendwie noch was haben, mit dem ich arbeiten kann für den Podcast. Dann hole ich sie regelmäßig raus. Ich habe auch eins von Adam Hughes, das ist ja so ein Comiczeichner, den ich irgendwie verehre, der auch, glaube ich, von Alfons Mucha inspiriert ist und deswegen, der kann super Frauen zeichnen. Also der hat auch viele Catwoman-Cover gemacht. Die sind fantastisch, ne? Aber das mal so nebenbei. Fotobücher bei James Bond, da gibt's natürlich noch eins, auf das wir händeringend warten, ne?
Das ist richtig.
Gibt's da eigentlich was Neues, oder?
Ich habe neulich mal nachgefragt und einer der Autoren hat mir versichert, sobald es etwas Neues gibt, meldet er sich bei uns.
Okay.
Aber außer einem kurzen WhatsApp habe ich noch nichts weiter.
Gut, dann müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie wir eine Augenbraue hochziehen und sagen, na, wann wird das denn was? Denn darauf freue ich mich nach wie vor sehr. Das wird, glaube ich, wenn es dieses Jahr noch rauskommt, ein echtes Schmankerl, das unter jedem Weihnachtsbaum gut aufgehoben wäre.
Das würde ich mir wünschen.
Dann wurde noch angekündigt, ich glaube, es gab schon eine Ankündigung kurz vor dem James Bond Day, aber wurde nochmal für den James Bond Day aufgewärmt. Es gibt ein neues 007 Videospiel. 007 Cypher heißt das. Darüber werde ich hoffentlich bald ausführlicher sprechen, denn ich habe es schon durch, in Anführungszeichen. Da gibt es sozusagen zwei Kapitel. Das erste ist an die Craig-Filme angelehnt, das zweite an You Only Live Twice. Und das ist aber auf Apple Arcade erschienen und das ist so ein Spiele-Abo-Service für Apple-Nutzer, den halt nicht alle nutzen. Und deswegen war es schwierig, da Mitstreiter zu finden, aber ich arbeite dran. Das ist ein Schleichspiel aus der isometrischen Perspektive und das wird mehrere Bond-Filme noch verarbeiten. Angekündigt ist jetzt, oder was ist angekündigt? Das Spiel endet mit einem Bild von Der Spion, der mich liebte. Das wird also hoffentlich das nächste Kapitel werden. Und ich bin heiß drauf. Ich bin sehr, sehr investiert in dieses Spiel, muss ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es gut wird, aber ich bin überrascht, wie gut es mir dann doch gefällt. Also 007 Cypher, wenn ihr Apple Arcade benutzt, zieht euch das mal rein. Hat mir ausnehmend gut gefallen, aber hoffentlich mehr dazu in Bälde.
Ja, du kennst ja meine bescheidene Meinung zu dem Thema. Ich habe mich da mal probeweise angemeldet, muss dann irgendwann Anfang nächsten Monats da auch kündigen, damit ich da nicht in die Abo-Falle tappe. Ich tue mir ein bisschen schwer damit. Es ist nicht verkehrt, es sind interessante Bilder, aber bei mir scheitert es eher an der, ja, nennen wir es mal, Technik. Ich bin nicht der Typ, der dann eben mal in der U-Bahn oder irgendwo schnell sein Handy auspackt und ein bisschen dillert. Von daher, ich werde sicherlich noch ein bisschen spielen. Zeitweise merke ich halt einfach, dass ich kein Zocker bin und an Sachen scheitere, über die wahrscheinlich der geneigte Gamer lachen würde und sagt, wie stellt der sich dann an? Aber ich werde es mir noch ein bisschen zu Gemüte führen und dann werde ich hier meine finale Meinung kundtun.
Wir sind gespannt, ob du das erste Level noch schaffst.
Ich auch.
Ja, und dann hat es mittlerweile, muss man sagen, zwei Trailer gegeben für 007 Road to a Million. Das ist die Reality-TV-Show für Amazon Prime Video, die ja jetzt am 10. November erscheint. Und wir werden sie, so gut es uns möglich ist, begleiten. Wir gucken mal, was der Veröffentlichungsrhythmus vom Ganzen ist. Davon wird das wahrscheinlich ein bisschen abhängen, in welcher Form wir das hier durch die Mangel drehen. Aber ja, sag einfach mal, was ist dein Eindruck von dem Ganzen?
Bisher ist der Eindruck sehr positiv, weil es, ja, der, nennen wir es mal, Bösewicht-Moderator sehr stylisch und gekonnt wirklich rüberbringt, was er mit den Kandidatenpärchen vorhat. Und während der erste Trailer ja noch so ein bisschen nur Teile der Bilder gezeigt hat, hat man jetzt im zweiten Trailer bedeutend mehr Bilder gesehen. Und die Locations und die Aufgaben sehen vielversprechend aus. Ich glaube, denen wird es nicht leicht gemacht, aber in Teilen haben die eine Mischung aus richtig harten Aufgaben und sehr viel Spaß zwischendrin.
Ja, man sieht, wie im Casino gegambelt wird, natürlich in einem sehr teuren Smoking. Wie einer der Kandidaten sagte, das sieht mir nicht nach TK Maxx aus, sondern das ist schon the real deal. Und das ist auch tatsächlich das, was mir sofort aufgefallen ist, was ich wahrscheinlich auch im Vorhinein gefordert habe, dass die Production Value gut sein muss. Also die Kamerafahrten über Matera und die anderen Schauplätze, das sieht richtig gut aus. Mit Brian Cox hat man auch einen, der es kann. Also das ist der Moderator in dem Fall. Und ich hätte den ehrlich gesagt nie als Bond-Bösewicht so im Kopf gehabt. Aber jetzt, wo ich ihn da so sehe, muss ich sagen, da ist uns einer entgangen. Also gut, dass wir den irgendwie durch die Hintertür nochmal so ein bisschen reinkriegen, ne?
Ja, also der vermittelt das schon sehr glaubhaft, was er davor hat. Dass er sich durchaus freut, wie er die da durch die Mangel drehen kann.
Was aber auch ein bisschen komisch ist, ich gucke gerade recht viel so Survival-Sendungen, keine Ahnung, frag mich nicht warum. Alone, Outlast auf Netflix und so, also wo so Typen in der Wildnis überleben müssen. Und hab auch irgendwie diese Bear Grylls-Sendung gesehen, wo es halt auch darum geht, irgendwie so Aufgaben in der Wildnis zu lösen. Und diese Sachen sehen ja alle irgendwie ein bisschen billiger und amerikanischer aus. Und das hier ist jetzt wertiger. Wie gesagt, das hätte ich gefordert, aber im Endeffekt verwirrt es mich fast ein bisschen. Ich glaube, ich werde mich eine Folge lang dran gewöhnen müssen, dass das eine Reality-TV-Show ist, die aber ja fast gefilmt ist wie ein Kinofilm, möchte ich sagen.
Ja, absolut. Ich hatte ja auch gesagt damals, dass ich sowas erwarte wie dieses französische Fort, in dem die da rumkraxeln müssen, was so in den, keine Ahnung, 2000ern im Fernsehen zu sehen war. Und von daher, ja, das hat Kinoleinwandqualität. Und in dem Zusammenhang gab es ja auch die Meldung, dass die erste Veröffentlichung für Fans in Großbritannien in den dortigen Kinos erscheinen wird. Also wer von uns, unseren Hörern im Vereinigten Königreich weilt, am 8. November, der hat die Chance, dass die erste Folge im Kino zu sehen, für Prime-Mitglieder. Also da bin ich völlig d'accord, dass der Anfang davon wirklich ins Kino gehört. Also das stelle ich mir relativ spannend vor.
Auch die Grafik ist so ganz gut, sieht man nicht so viel, aber da gibt's ja so einen Zoom von Brian Coxes Rücken, der sitzt ja an so einem Schreibtisch, wo auch so ein Skyfall-Hirsch drauf steht, und dann geht's so ein Zoom raus und dann erscheint da so eine kleine Grafik, das ist alles schon echt ansprechend gemacht, also da hat man nicht einfach irgendeinen Hans Dampf dran gelassen, das finde ich ja erstmal gut, da kann man auch vermuten, dass tatsächlich E.ON wirklich ein bisschen involviert war, wie sehr wird man vielleicht irgendwann erfahren, ich weiß es nicht, was jetzt aber auch positiv erstmal ist, aber dann auch ungewohnt sein wird. Ich glaube nicht, dass das so eine Show ist, wo man sich über die Kandidaten lustig macht, ne? Wo dann irgendeiner kommt oder den man halt irgendwie als ein bisschen doof darstellen will und dann macht die Musik bum, bop, bum, bop, bop. Wenn der, sobald der das Maul aufmacht, so wird das, glaube ich, nicht laufen. Ich glaube, die nehmen ihre Sachen schon sehr ernst und die Leute auch.
Davon ist auszugehen, das hängt nicht zuletzt mit dem hohen Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zusammen. Und dass wir in dem Fall nicht bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus sind, das dürfte spätestens jetzt dem Letzten klar sein. Das ist aber auch gut so.
Ich bin aber gespannt, wie sich das auswirken wird, weil die Trash-TV-Fans holst du damit nicht ab, ne? Ich weiß nicht, ob man sich dazu einfach gut auf die Couch knallen und ein bisschen lästern kann. Das sehe ich eben nicht. Aber viele Leute der Zielgruppe sind, glaube ich, so drauf. Ob das jetzt eine andere Reality-TV-Zielgruppe anspricht, eben die Leute, die Outlast geguckt haben, wie ich. Nur mit dem Unterschied, dass da nicht einer mit dem iPhone und dem Stativ in der Wildnis ein bisschen rumfilmt, sondern halt jemand mit einer richtig fetten Kamera. Naja, mal sehen. Also es wird, glaube ich, eine relativ neue Erfahrung in Bezug auf Reality-TV, weil es doch irgendwie sehr teuer und wertig aussieht. Muss eigentlich nur noch Spaß machen, dann ist alles in trockenen Tüchern, ne?
Das glaube ich. Also ich bin sehr gespannt drauf und auch auf unsere erste Besprechung, wie wir es dann wahrgenommen haben und auf eure Meinungen da draußen, die ihr dann zu den jeweiligen Folgen gerne uns zukommen lassen könnt.
Ja, also bald dazu mehr. Und dann ist noch eine neue Ian Fleming-Biografie rausgekommen. Da war jetzt gerade die Launch-Party mit unserem guten Freund, in Anführungszeichen Steven Saltzman. Ich habe ja nie ein Wort mit dem geredet. Also jetzt auch nicht so aufnehmen, als hätte ich was gegen den. Aber gegen Leute, die Reichtum haben, ohne dafür gearbeitet zu haben, weiß ich nicht. Ne? Bin ich mir immer so ein bisschen kritisch.
Durchaus. Aber ich fand sehr schön, dass, als ich das erste Mal davon hörte oder gelesen habe, plötzlich der Name Shakespeare auftaucht. Ich meine, das hat ja allein schon eine gewisse Wirkung. Shakespeare im Bond-Universum. Aber das war eigentlich so mein erstes Highlight, womit ich dieses Buch völlig positiv aufgenommen habe. Als AJ Chudbury dann kurz geschrieben hat von wegen Mr. Shakespeares Werk und etc. pp. Und das Buch scheint auch, ich habe mich jetzt nicht tiefer damit beschäftigt, aber in dem Blick, den ich hatte, macht es einen sehr guten Eindruck.
Ja, es ist ein satter 700-Seiten-Wälzer. Also der Autor Nicholas Shakespeare hat erstmal vom ersten Biografieautor John Pearson noch weit Notizen bekommen. Er hat weitere Interviews geführt. Und ja, in den letzten 30 Jahren hat man einfach viel Wissen dazu gewonnen. Und das fließt da jetzt rein. Schön und gut. Wird sicherlich ein gutes Werk, gar keine Frage. Hab mich nur mal wieder drauf gebracht, nachzugucken, was ist denn eigentlich aus Ian Fleming The Notes von John Pearson geworden? Hatten wir auch mal in den News. Ich habe es nachgeschlagen. Das scheint immer noch als ja auch so recht teures Buch bei Ian Fleming Publications zu versauern. Das kann man nirgendwo kaufen, obwohl es total geil aussieht. Und die Leseprobe, die wir damals vorgetragen haben, oder ich habe sie geschildert, wo es darum geht, dass er Fleming da ja seinen alten Vorgesetzten von der Marine trifft oder sowas war es. Und das hörte sich alles schon sehr gut an. Aber dieses Buch ist quasi nach wie vor nicht wirklich verfügbar. Nur für viel Geld und an ein paar Auserwählte, was natürlich schade ist.
Ja, ich habe mich mit dem Werk überhaupt nicht weiter beschäftigt, außer dem kurzen Exkurs. Aber die 700 Seiten, die wir jetzt vorliegen haben, die dürften ja auch erstmal reichen.
Ja, also da muss man sich mal vorstellen, ein ganzes Leben auf 700 Seiten, natürlich kann man sagen, das ist ja ganz schön viel, aber wenn mich einer jetzt die nächsten 2 Jahre begleitet und ich erzähle ihm alles, was ich erlebt habe, dann kriegt er 50 Seiten voll. Von daher ist das schon recht umfassend, möchte ich sagen. Also klingt spannend, da weiß man gar nicht, wo man mit Fleming-Biografien anfangen soll, ob man sozusagen mit den dünneren Büchern anfängt und immer ausführlicher wird oder ob man gleich sagt, ich erschlage jetzt hier alles mit diesem Mega-Wälzer. Aber das ist eine Frage, mit der beschäftigen wir uns später. Ein etwas dünneres Buch wird bald erscheinen, nämlich im Januar, nämlich eine neue Comic-Reihe. Da erscheint ja doch immer relativ viel, was Bond angeht. Warum erwähne ich das jetzt trotzdem? Ja, weil da jetzt ein Autor dran ist, den ich zumindest mal sehr geschätzt habe. Ich bin ein bisschen raus aus dem Comic-Business momentan und auch ein bisschen raus aus dem Werk von Garth Ennis. Und den kennt ihr als Autor von Preacher und The Boys. Das sind ja jetzt Serien, die jetzt durchaus für Furore gesorgt haben und die sehr beliebt sind. Ich habe damals in den 90ern die Comics gelesen. Von The Boys natürlich nicht in den 90ern, sondern nach 2000. Aber das war schon nicht mehr so gut wie die Preacher-Comics damals. Und das waren absolute Bibeln für mich. Das war ein absolutes Lieblingsmaterial von mir. Das musste ich immer haben. Da besitze ich teilweise mehrere Cover von, manchmal Ausgaben mit Autogramm. Also Preacher war mal in einer Phase des Lebens sehr wichtig für mich. Und jetzt kümmert der sich eben um Bond. Wobei ich mich gefragt habe, ist das der Richtige dafür? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil der hatte so einen Quentin Tarantino-Charme. Bei dem geht es eigentlich immer sehr brutal zu. Irgendwie schafft er es meistens, einen Iren- oder einen Irland-Bezug in seinen Stoff zu schreiben. Da bin ich gespannt, ob er es jetzt auch schafft. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Autor und das ist wert, da dann mal hinzugucken in seine Geschichte, die heißen wird Your Cold, Cold Heart. Und da bekommt es Bond mit einem, ja, wahrhaft beunruhigenden und sehr stillen Killer zu tun, nämlich dem tödlichen Präparat Stalvoda, ein Relikt des Kalten Krieges, und das bedeutet so viel wie sterlernes Wasser. Und das soll das Unmögliche möglich machen, nämlich sozusagen den heiligen Gral aller Waffenhersteller. Eine Waffe, mit der man einen Feind töten kann, ohne ihm sichtbaren Schaden zuzufügen und keinerlei Spuren zu hinterlassen. Und gerade als diese Waffe fertig ist, verschwindet sie wohl aus dem Labor und der MI6 beauftragt dann seinen besten Agenten mit der Jagd. Und wir werden Fanlieblinge wie Q, Moneypenny und Felix Leiter natürlich zu sehen bekommen, aber auch eine neue Figur namens Archie Tyrone. Da bin ich mal gespannt, ob das der Ire ist, den er reingeschrieben hat. Das ist auf jeden Fall ein Mann, der eine frühere Formel aus der Sowjetunion schon mal rausgeschmuggelt hat und ein exzentrischer Veteran, so wird er beschrieben. Und da wird gesagt, Bond wird zu ihm gehen und mehr bekommen, als er erwartet hat. Also ob das der Schurke des Stücks ist oder was mit dem nicht stimmt, sehen wir dann vielleicht im Januar, wenn das Ganze erscheint. Aber durchaus interessant. Also Garth Ennis schreibt jetzt bald eine Bond-Story. Muss ich lesen. Aus alter Verbundenheit und weil ich weiß, dass der ja durchaus doch auch ganz erdige Geschichten schreiben kann. Der hat auch mal so eine Reihe von Kriegsgeschichten geschrieben. Und auch wenn es Kriegsgeschichten waren, waren das teilweise seine besten Arbeiten, muss ich sagen. Da sind also richtig gute bei.
Naja, und das würde ja vielleicht auch ein bisschen ein Bild für uns geben, wenn wir jetzt als nächstes dann den Nachfolgecomic von Vargr besprechen. Dann wäre es natürlich auch interessant, vielleicht als Vergleich, dann diesen irgendwann zu besprechen.
Ja, wie gesagt, ich werde mich auf jeden Fall mal darum kümmern. Aber ich glaube, da warten wir, bis das Paperback erschienen ist. Also die Einzelhefte muss ich da nicht lesen. Vielleicht bin ich mal neugierig und hole mir das erste. Aber ich glaube, das ist ein Fall für den Genuss im Paperback, wenn die Geschichte komplett ist.
Das ist richtig.
Aber Stalvoda und eine russische Wunderwaffe, die lautlos tötet oder unsichtbar tötet, klingt eigentlich erstmal ganz geil. Und auch der Titel Your Cold, Cold Heart für einen Bond-Comic völlig in Ordnung. Ja. Also sind wir mal gespannt, wie es losgeht.
Man darf gespannt sein.
Aber Sebastian, du warst ja auch unterwegs als unser International Man of Mystery. Bist du ein bisschen in Europa rumgefahren und hast Sachen mit James Bond Bezug erlebt, die uns jetzt mal wieder die Berechtigung geben, in unserem Vorspann immer von Reiseberichten zu reden.
Ja, hurra. In der Tat habe ich meinen diesjährigen Urlaub genutzt, um quer durch Europa zu reisen ist übertrieben. Es waren nur zwei Ziele. Das erste Ziel war London. Da habe ich nämlich mich entschieden, ja, an der Auferstehung des Phönix teilzunehmen, denn Q The Music, die ja ihr Abschlusskonzert letztes Jahr im Oktober gegeben haben, sind ja wieder auferstanden. Die haben also auch ein interessantes Hobby und haben dieses Jahr im O2 gespielt, allerdings in einem Nebensaal des O2, dem Indigo, während im großen Haus Madonna aufgetreten ist. Also das war schon ganz, ganz witzig zu sehen. Es war ein tolles Konzert. Ich war zugegebenermaßen nur für diesen Abend dort, hatte auch Karten für die Aftershow-Party, weil wenn man den Abend dann hat, dann sollte es sich auch lohnen. War wie immer ein tolles Konzert, war wie immer toll, alte Bond-Freunde zu treffen und auch mal neue Freunde zu treffen oder Facebook-Freunde mal live zu sehen. Da sei nur erwähnt Matthew Woods von Shaken Not Stirred, den ich dann getroffen habe und mal 10 Minuten in Ruhe quatschen konnte. Das war sehr angenehm. Und der Host dieses Abends war dieses Jahr David Zeritsky. Und das gab mir die Chance, David Zeritsky mal die Hand zu schütteln, Hallo zu sagen, mich vorzustellen und uns als Podcast auch mal vorzustellen. Vielleicht klappt es ja mit ihm mal eine Folge zu machen. Wir sind gespannt. Insgesamt war es, ja, um es mit Brosnan zu sagen, rein und rausgeschossen. Sonntag hingeflogen, Montag weitergeflogen nach Rom, nach einem Frühstück mit John Birch. Auch ein treuer Bond-Fan. Und dann ging's ab nach Rom mit Flugzeug. Und dort habe ich es mir nicht nehmen lassen, so ein bisschen, ich muss das ja immer künstlerisch ein bisschen verpacken, um das irgendwie ja interessant zu gestalten, habe ich mich ein bisschen den Spectre-Locations gewidmet. Und insbesondere einer meiner favorisierten Locations des Filmes, nämlich die Szene, die den Friedhof darstellt, wo Marcus Chiara beerdigt wird.
Du sagst Friedhof darstellt. Ist es einfach gar kein Friedhof?
Nein, das ist kein Friedhof. Das ist das Museum für die italienische Zivilisation. Und es ist auch kein Teil des Museums, sondern nur ein verbindender Säulengang zwischen zwei Teilen dieses Museums. Und das Schöne ist, ich habe also so eine kleine Liste gemacht, was ich alles sehen will. Und da stand das drauf. Und dann haben wir uns entschlossen, uns mal früh in die Bahn zu setzen und wirklich rauszufahren mit der Metro in dieses Viertel und dann noch eine Viertelstunde zu laufen. Und in der Metro sagt meine Freundin zu mir, du weißt aber schon, dass dieses Museum geschlossen ist wegen Umbau. Ich sag, nee, nicht wirklich, oder? Und ich bin ja manchmal so treudoof und glaube, was bei Google steht. Und wenn man dann auf die Seite des Museums geht, steht da in der Tat wegen Umbauarbeiten geschlossen. Dann habe ich aber gesagt, jetzt sind wir schon mal so gut wie da, jetzt laufen wir da auch hin. War auch gut so, denn dieser Säulengang ist über den Parkplatz des Museums zu erreichen und man muss nicht ins Museum rein. Der ist auch gar nicht so unbeliebt. Da hat nämlich ein italienischer Musiker oder Jungmusiker sein kleines Musikvideo gedreht mit 3 Mann Unterstützung, die wir dann freundlich gebeten, oder nicht freundlich gebeten, die haben die gemerkt, wir wollen da ein Foto machen und haben dann kurz ihren Dreh unterbrochen und haben dann auch ein Szenenfoto haben wir nachgestellt, wo Bond am Schluss der Szene dem Wächter so freundlich zuwinkt und der dann geht. Und der Musiker oder dieser Sänger hat dann noch gesagt, ach ja, richtig, hier wurde ja mal ein Bond-Film gedreht und zwar der mit Monica Bellucci. Also genau die Szene meinen wir. Es ist ein toller Säulengang. Wenn du den alleine siehst, ist das ein unglaublich beeindruckendes Bild, so wie man es aus dem Film auch kennt. Wenn du den Blick über das Museum und die Umgebung schweifen lässt, dann verliert der seine Schönheit auch schon wieder, weil das Museum nicht ganz grundlos mal überarbeitet werden muss, auch von außen. Ist ein bisschen blättriger Putz etc., aber der Säulengang absolut wertig, absolut toll und im Film hervorragend eingearbeitet. Also das war mein persönliches Highlight. Dann kann man natürlich in Rom wunderbar, wenn man früh genug losgeht, mal einen Blick auf einen noch unbelebten Petersplatz erleben, ohne dass man dann allerdings mit dem Aston Martin darüber pfeifen könnte. Die Szenen der oder die Locations der Verfolgungsszene habe ich jetzt nicht alle abgelaufen, weil die sind über Rom verteilt. Die haben schon die schönsten Ecken links, rechts, tibrisch genommen, um diese Verfolgungsjagd da in Szene zu setzen. Aber man kann so in den frühen Morgenstunden durchaus die majestätische Erscheinung, die dieser Platz im Film auch hat, was nicht zuletzt an der hervorragenden unterlegten Musik liegt, nachvollziehen. Naja, und dann haben wir uns noch ein bisschen Sonnenaufgänge und Untergänge an diesen idyllischen Plätzen wie dem Orangengarten und so angeschaut, der ja auch sehr beliebt ist. Das hat jetzt weniger mit Bond zu tun als vielmehr mit einem Film mit Anthony Hopkins, Das Ritual. Da habe ich den entdeckt und wollte da unbedingt hin. Und diese Stadt hat ja sehr viel zu bieten, hat eine wunderschöne Skyline. Wir haben ein paar Rooftop-Bars ausprobiert und nicht nur bei Anzügen, sondern auch bei Rooftop-Bars ist es so, es gibt Rooftop-Bars und es gibt Rooftop-Bars. Aber es gibt welche, die sind von der Skyline her genauso schön, wenn nicht ein bisschen erhabener als die Skyfall-Skyline von London am Ende. Da gibt's wunderschöne Blicke, wo du wirklich sagst, ja, da hockst du dich hin, da zahlst du ein bisschen mehr für dein Getränk, aber dafür top gemacht. Also war ein bisschen ein nicht nur, aber auch bondlastiger Ausflug, der dann bondmäßig zu Ende ging mit einer Fahrt im Nachtzug von Rom nach München.
Oh, ich weiß, was kommt. Da ist jemand in euer Abteil eingedrungen und du hast ihn am Ende mit der Lampe, wo du die Glühbirne zerschlagen hast, auf die Zähne getasert.
Sowas in der Richtung hatte ich durchaus vorbereitet, weil ich immer gesagt habe, bei Bond hat Zug ja immer mit Tod zu tun. Und ja, dazu kam es zum Glück nicht. Es war ein älterer Nightjet. Ich hatte auf eine etwas modernere Variante gehofft. Es war eine Erfahrung. Mit uns im Abteil war ein Pärchen auf Honeymoon-Reise. 2 junge Kanadier. Hier gehen jetzt Grüße raus an Steve und Rachel aus Montreal. Vielen Dank für diese angenehme Erfahrung im Viererabteil. Das hätte, weiß Gott, anders laufen können. Aber der Nachtzug ist natürlich überhaupt nichts, was mit Bonn vergleichbar wäre. Da gibt es keinen Speisewagen. Da kriegst du auf Bestellung ein Sandwich in die Hand gedrückt. Da kannst du dich nirgends hinsetzen. Das ist Puzzeln im Maßstab 1:1 mit Koffern, damit jeder auf seinem Platz und dann am Ende auf seiner Liege liegt. Und mit Komfort hat das wenig zu tun, aber ich wollte es mal ausprobieren und habe das für mich innerlich so ein bisschen unter Bonn abgestempelt. Und es war nicht zuletzt aufgrund des angenehmen Pärchens, das mit im Abteil war, durchaus eine interessante Erfahrung.
Mal abgesehen davon, dass ich dir jetzt fast eine pfeffern möchte, weil du hast mir Fernweh gemacht. Ich war noch nie in Rom und ich habe ja doch was übrig für Italien. Ich weiß, sehr ungewöhnlich, ne? Italien mag fast niemand. Aber zurück zum Thema. Comeback von Cue the Music. Comeback oder One Night Only? Was war das denn jetzt genau?
Das war ein richtiges Comeback. Die haben eine Tour für dieses und nächstes Jahr durch Großbritannien geplant und sind auch wieder dran, ein großes Londoner Konzert auf die Beine zu stellen. Ob das nochmal im O2 stattfindet, ist die große Frage, weil da gab es wohl von mir nicht wahrgenommene Reibereien mit den Einlasskräften oder mit dem Staff sozusagen. Das einzige Manko, das ich an dem Abend wirklich feststellen musste, war, dass an der Aftershow-Party an der Bar ein James-Bond-Cocktail für 10 Pfund beworben wurde. Und dann habe ich gesagt, gut, dann wird das wohl irgendeine Form von Vespa oder Wodka Martini sein. Weit gefehlt. Es war ein Getränk, das ich innerlich in eine Zeit rutschen würde, wo ein 15-Jähriger versucht, sich möglichst schnell aus dem Leben zu ballern. Nämlich ein Glas mit 3 Eiswürfeln, dazu eine Unmenge billiger Red Label Whisky und eine mir unbekannte dritte Zutat, die da reingekippt wurde. Das Zeug hat geschmeckt wie eine Mischung aus eingeschlafenen Füßen und, ja, nennen wir es mal Mineralöl.
Ja, also ich war auch einmal in der, ich weiß nicht, wie sie es nennen hier, die Eisbären Berlin, ein Eishockey-Club. Ich hatte da einmal auch so Premium-Karten. Da war ich vor dem Spiel in der Lounge und habe gesagt, ja komm, wenn du schon da bist, knallst du dir auch irgendeinen Drink rein. In diesen Locations, in diesen Multifunktionsarenen, egal wie sehr sie da Ledersofas hinstellen und sagen, das ist jetzt toll hier, da trinkt man keine Cocktails. Barkeeper ist nicht umsonst ein Beruf. Also Cocktails hat man ernst zu nehmen, wenn du mich fragst.
Ja, das ist absolut. Aber die O2-Arena erweckt ja auch den Anschein eines Premium-Ortes und diese Bar
tut sie
in der Außenerscheinung durchaus.
Aha, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also für mich sah die nie wahnsinnig toll aus.
Also das ist ein Hochglanz-Einkaufszentrum außenrum, mit durchaus noblen Restaurants etc. Wir haben es leider nicht zum Abendessen mit John Birch geschafft, weil wir etwas zeitknapp in der Ankunft waren und unser Flieger einigermaßen Verspätung hat. Aber diese Bar war auch hochwertig gemacht. Kannst du gar nichts sagen, mit tollen Sitzecken. Es waren ja schließlich auch ein paar Bond-Darsteller da. Die Magda aus Octopussy war da. Die Meyer-Zwillinge waren da. Beswick war da, die ja in Liebesgrüße aus Moskau und Feuerball mitgespielt hat. Es war schon einiges geboten und das hat mich umso mehr irritiert, dass die dann so einen Drink raushauen. Wo du sagst, gut, die Briten trinken an so einer Aftershow-Party. Es war halt auch ein Sonntagabend, wo am Montag viele arbeiten mussten. Trinken ja lieber ihr Pint, das sei ja alles auch richtig und nichts dran zu meckern, aber dann darf ich nicht so einen Drink raushauen. Also das ist aber Jammern auf ganz hohem Niveau. Es war ein toller Abend, war schön, die alle zu treffen, vielen mal die Hand zu schütteln. Leute, dann haben wir noch ein Pärchen aus Düsseldorf kennengelernt. Also wirklich, man hatte sehr viele nette Unterhaltungen.
Ja, da hast du es besser gemacht als ich. Ich war in der Zeit auch unterwegs, allerdings beruflich. Als ich im Hotel war, nur noch zum Rewe gegangen, hab gesagt, du guckst gleich Liebesgrüße aus Moskau, jetzt besorgst du dir noch was zu fressen. Hab mir dann irgendwie so, ja, ich habe geguckt, was kannst du da noch fressen, ne? Hab irgend so ein Sushi mitgenommen und dann ein Gin Tonic in der Dose. Hab schon gedacht, nee, du nimmst den von Bombay Sapphire, du nimmst nicht das Fensterputzzeug, weil ich gedacht habe, ich tue mir da was Gutes. Und das war der schlechteste Gin Tonic, den ich seit langem getrunken habe. Und dieses Sushi, mit dem kannst du auch wirklich Fenster kitten. Also grauenhaft. Also da hast du es besser gemacht als ich. Selbst im Nightlife.
Das fürchte ich fast, aber ich erinnere mich an einen Aufenthalt in Köln, da habe ich ein Apartment gebucht und bin dann auch zu Rewe und habe gedacht, ich mache mir da schnell was zu essen und inzwischen ist man auf einem Level, wo man halt sagt, man braucht so einen Drink nicht. Das gilt für den Dosen-Gin Tonic genauso wie für diese Whisky, wer weiß was, Mische in der Indigo-Bar.
Amen, Bruder. Ja, wir hoffen, dass ihr dann damit einigermaßen auf dem Stand seid, was jetzt irgendwie hier in der Bonn-Welt so passiert ist und demnächst passieren wird. Ja, wir hatten Comics, wir hatten ein Videospiel, wir hatten Bücher, wir hatten neue Filmnews und Sebastian hat uns aus seinem Jet-Setter-Leben erzählt. Obwohl es ja nicht nur Jet-Set, ist ja auch Zug, wie wir jetzt wissen.
Das ist richtig.
Ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, ob das jetzt 007 Road to a Million sein wird oder doch der nächste Comic, die nächste Comic-Besprechung. Das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Da hat auch neulich jemand zugeschlagen. Da also nochmal herzlichen Dank dafür und ja, bis bald.
Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön und lasst uns eure Meinung, eure Erfahrung oder wenn ihr was zu ergänzen oder zu korrigieren habt, gerne teilhaben. Und ja, wir sind auf allen Plattformen erreichbar. Schreibt uns, wo ihr wollt und wenn ihr es gar nicht anders ausdrücken könnt, dann dürft ihr uns auch unterstützen. Wir sind ja nach wie vor bei Steady, bei Ko-fi und sind wir noch an dem dritten Standort?
Nee, bislang noch nicht, obwohl ich mich frage, ob wir irgendwie mal einen Sponsor suchen müssen für den nächsten Kurzgeschichtenwettbewerb. Also wer da eine Idee hat, wer jetzt irgendwie zum Podcast passen würde und sagt, ja, ich habe ein bisschen Geld für Preisgeld etc. und sowas locker sitzen. Ja, nur her damit, weil ich habe mich da jetzt noch nicht so schlau gemacht oder besser gesagt, ich habe noch nicht so die passende Idee, aber vielleicht findet sich da ja jemand, mit dem man dann übereinkommt.
Das wäre doch eine richtig gute Nummer.
Alles klar.
Dann sage ich mal, bis bald.
Cheerio.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.